Wir hören zur Predigt Verse aus dem Buch Hiob. Ich darf bitten, aufzustehen. Da steht dort, so in der Mitte vom Buch Hiob, im 19. Kapitel. Da sagt Hiob: Alle meine Getreuen verabscheuen mich. Und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich. Erbarmt euch, meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel in Blei geschrieben, zu ewigem Gedächtnis in einen Fels gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahin geschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Herr, so segne dein Wort an uns. Amen. Hiob, viele kennen ja dieses Buch aus der Bibel. Als wir es neulich mit den Präparanten hatten, was denn alles so in der Bibel drinsteht, war auch die Frage, kennt denn jemand das Buch Hiob? Ja, es war bekannt. Es geht um Leiden in diesem Buch. Da ringt ein Mensch, da ringt Hiob mit dem Leiden und mit Gott. Und er ringt mit Gott so lange, bis all seine Klagen, all seine Zweifel wieder zum Vertrauen auf Gott hinfinden. Am besten ist, wir gehen einmal so ein Stück hinein in das, was da von Hiob erzählt wird. Manches wird uns bekannt sein. Wir stellen uns einmal so ein großes Anwesen vor mit mehreren stattlichen Gebäuden, die sind fest gebaut, die sind geräumig. Ein großes Anwesen, aber menschenleer. Früher waren all diese Häuser, diese Räume voller Leben. Hiob hatte 10 Kinder und seine Frau. Er hatte 7 Töchter, 7 Söhne und 3 Töchter. Und er hatte einen großen Besitz, mehrere 1000 Stück Vieh, Schafe, Kamele, Rinder, Esel, all das gehörte bei ihm dazu. Und natürlich viele auch, die dafür gearbeitet haben, Mächte und Knechte, sein Anwesen war voll. Es ging ihm gut. Und die Bibel erzählt, er lebte gottesfürchtig. Er war ein Mensch, der auf Gott vertraut hat, der sogar oft gebetet hat für seine Kinder und geopfert hat für seine Kinder, wenn er den Eindruck hatte, sie könnten Gott vergessen. Gott war ihm wichtig. Aber jetzt war alles anders geworden in seinem Zuhause. Jetzt saß er allein da. Seine Kinder alle 10 Kinder bei einem schrecklichen Unfall ums Leben gekommen. Ein Gebäude, in dem sie gefeiert haben, ist eingestürzt und keins von seinen Kindern hat es überlebt. Dann sind aus den Nachbarländern feindliche Banden eingefallen, haben Mägde und Knechte überfallen und haben Tierherden geraubt. Sein Besitz ist geschwunden. Und er selbst wurde krank, schwer krank. Sein ganzer Körper, seine ganze Haut voller Geschwüre. Geblieben ist ihm nur noch seine Frau. Aber selbst seine Frau wendet sich von ihm ab. Sie kann einfach nicht zurechtkommen mit diesem großen Leid, das in ihrer Familie passiert ist. Und sie versteht nicht, dass Hiob immer noch an Gott festhalten will. Seine Frau sagt zu Hiob: Hiob, sage Gott ab und stirb endlich. Mit diesen Worten drückt sie ihre Verzweiflung aus und lässt dann auch ihren Mann allein. Und so wird erzählt, dass Hiob krank auf dem Boden vor seinem Haus sitzt, vor seinem leeren Haus. Es kommen drei Freunde zu ihm, die ihn schon lange kennen. Sie haben gehört von all dem, was passiert ist. Sie kommen zu ihm, sie sehen ihn auf dem Boden, sie sind selbst erschüttert und sie machen das gut und richtig. Sie sitzen erstmal mit Hiob auf dem Boden und schweigen. Keiner sagt ein Wort, weil man zu diesem Leiden erst einmal überhaupt nichts sagen kann. Wenn wir Trauernde begleiten, geht es nicht immer nur um das Reden. Oft einfach nur um das Jetzt-Dasein, mit dir da sitzen, wo du jetzt sitzen musst. Und irgendwann beginnt Hiob zu reden. Und das, was jetzt bei ihm herauskommt, das ist einfach Klage. Warum bin ich nicht gestorben bei meiner Geburt? Warum lebe ich überhaupt noch? Warum gibt Gott das Lebenslicht den Mühseligen wie mir, die so viel Leid haben, und das Leben dem betrübten Herzen? Besser wäre es doch, er nimmt es mir einfach. Die Freunde haben das angehört, dann hat sie das aber auch provoziert. Und jetzt merkt man im Buch Hiob, wie jetzt die Freunde wie ein Anwalt für Gott eintreten wollen und Gott verteidigen wollen. Sie wollen etwas sagen auf diese Warum-Fragen von Hiob. Sie wollen Antworten geben auf seine bitteren Äußerungen. Und was machen sie? Sie versuchen Hiob zu erklären, dass sein Leid, das er hat, dass das Unglück, das er erlebt hat, das muss mit einer Schuld zusammenhängen bei dir, Hiob. Das muss eine Strafe Gottes in deinem Leben sein. Wie ist das eigentlich, wenn Menschen leiden? Steckt da dann Schuld dahinter? Ist das Leiden eine Folge von Schuld? Manchmal ja, manchmal stimmt das. Wenn jemand dem Alkohol verfällt, wird er auch merken, dass dadurch vieles im Leben zerstört wird. Die Familie kann kaputt gehen, das Ersparte kann verloren gehen, der Körper wird vergiftet und krank. Ja, manche Schuld hat ihre Folgen. Und man kann das empfinden wie eine Strafe für das, was eben da auch falsch getan wurde. Oder wenn einer betrügt mit Geld oder vielleicht auch in Beziehungen betrügt und dann ständig mit einer Lüge in seinem Leben lebt, das macht ihn zum Unmenschen. Das macht ihn einfach nur noch scheu, er kann keine Wahrheit mehr leben. Ständig muss er in eine falsche Rolle schlüpfen. Ja, Schuld kann Folgen haben und kann auch der Grund für manches Leiden sein. Aber es stimmt einfach nicht, und das sagt uns das Buch Hiob, wenn wir jedes Leiden mit der Schuld erklären wollen. Das stimmt nicht. Hiob hat nichts Besonderes falsch gemacht. Er sieht ein, dass wir alle als Menschen Fehler machen, dass wir, so wie es Paulus gesagt hat, allesamt Sünder sind und der Mangel des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Das sieht auch Hiob ein. Aber es gibt keine besondere Schuld in seinem Leben, die so ein Leiden rechtfertigen würde. Da müssten ja seine Freunde genauso leiden. Auch in ihrem Leben gibt es Dinge, die nicht gut waren. Da müssten andere genauso leiden. Es kann nicht immer sein, dass Schuld der Grund des Leidens ist. Und jetzt erfährt das Hiob so, dass sich seine Freunde und seine Frau ja auch irgendwo und Gott anscheinend auch alle gegen ihn stellen. Alle meine Getreuen verabscheuen mich. So haben wir es gerade gehört aus dem Buch Hiob. Und die ich lieb hatte, auch meine Frau, die haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein, also mein Körper, hängt nur noch an Haut und Fleisch. Ich bin nur noch Haut und Knochen, könnten wir auch sagen. Das nackte Leben habe ich gerade noch davongebracht. Erbarmt euch über mich. Erbarmt euch, ihr meine Freunde. Die Hand Gottes hat mich getroffen. Ja, ich will es aus Gottes Hand nehmen. Aber warum verfolgt ihr mich, als wenn ihr Gott wärt und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch und von meinem Leid? Und legt noch eins drauf, indem ihr sagt, Hiob, das hast du selbst verschuldet. Das gibt's oft, auch in anderen Religionen, dass wenn Menschen etwas erleiden, dass das dann mit Schuld erklärt wird. Der Hinduismus. Dein Leiden, deine Armut, deine schwache soziale Stellung ist Folge eines schlechten Karmas. Und dieses schlechte Karma, das hast du in deinem früheren Leben dir angeeignet, so erklärt es die Religion des Hinduismus. Und deshalb geht es dir heute schlecht. Damit werden die Leidenden in ihrem Leid noch mehr sitzen gelassen. Bei Jesus ganz anders. Jesus wendet sich hin zu den Kranken. Jesus ist bei ihnen, geht hinein in ihre Wunden, um dort zu heilen, zu trösten, Gottes Nähe zu bringen. Wenn irgendwo Schuld in einem Leid eine Rolle spielt, dann sagt Jesus, das können wir nachlesen bei mehreren Geschichten in der Bibel, zum Beispiel bei dem Gelähmten, dir sind deine Sünden vergeben. Dich trennt nichts mehr von Gott. Du stehst nicht unter einer Strafe Gottes. Gott hat dir vergeben. Es ist Friede mit Gott. Und wo nicht Schuld die Ursache von einem Leiden ist, da gibt es auch eine Erzählung im Neuen Testament, das sieht Jesus und seine Jünger zusammen. Die sehen einen Mann, der blind ist, von Geburt an schon als kleines Kind blind zur Welt gekommen. Und die Jünger fragen tatsächlich, weil sie es damals so in ihren Köpfen hatten, Jesus, sag mal, wer hat eigentlich gesündigt bei diesem blinden Mann? Er selbst? Oder vielleicht seine Eltern? Ist da Sünde übertragen worden aus der anderen Generation, dass er jetzt sein Leben lang blind sein muss? Und was antwortet Jesus? Johannes 9, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Gott will sich ihm in seinem Leiden zeigen. Hiob kann nur klagen und seufzen. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch. Mein nacktes Leben ist das Einzige, was ich davongebracht habe. Und es ist gut, dass er klagt. Klage heißt in der Bibel immer wieder, wir bringen unser Leiden zu Gott hin. Und auch wenn es Hiob nicht erklären kann, letztlich irgendwo hält er daran fest, dass er es aus Gottes Hand nehmen will. Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Hiob will es festhalten, wie schlecht es ihm geht und auch, dass er zu Unrecht beschuldigt wird. Und jetzt passiert etwas an dieser Bibelstelle, die wir gehört haben. Das kann man gar nicht gedanklich nachvollziehen, rational nicht. Da geschieht etwas viel tiefer in Hiob, in dem Leidenden. Dann sagt er, als wenn es völlig aus dem Zusammenhang rausgerissen wird, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist vielleicht das leuchtendste Wort im ganzen Buch Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, bekennt Hiob mittendrin in seinem Leid. Was meint er eigentlich mit Erlöser? Das Wort Erlöser hat für uns wahrscheinlich eine völlig andere Bedeutung als damals für Hiob. Damals galt das Wort Erlöser im Familienrecht. Wenn jemand in der Familie Schulden gemacht hatte, dann war es Aufgabe der engen Verwandtschaft, etwas zu bezahlen für den, der Schulden gemacht hat, damit er wieder rauskommt aus seinen Schulden. Vor allem, wenn dann auch einer wegen seiner Schulden irgendwo gefangen genommen wurde, inhaftiert wurde, dann war es Aufgabe der nahen Verwandtschaft, das Geld zusammenzulegen, ihn wieder rauszuholen. Und in der Verwandtschaft derjenige, der dem am nächsten stand, der da in der Schuldenfalle saß, das war der sogenannte Löser. Der sollte den wieder herausholen, indem er das Lösegeld bezahlt. Das ist Erlöser. Hiob erlebt, dass Gott zu ihm steht wie der nächste Verwandte. Seine Frau hat ihn verlassen, seine Kinder hat er nicht mehr. die Mägde, die Knechte, es sind so viele weg, die ihm vertraut waren. Aber er weiß, Gott bleibt mir. Er ist mein Erlöser, so wie der nächste Verwandte. Er tritt für mich ein und bei ihm gibt es keine Schuld. Bei ihm ist die Vergebung, Erlösung. Man kannte das Wort Erlöser zur Zeit von Hiobs auch, wenn jemand zum Tod verurteilt war, dass er dann auch durch ein Lösegeld von der Todesstrafe in bestimmten Fällen freigekauft werden konnte, wenn jemand diese hohe Summe für ihn aufbrachte. Auch das nannte man Erlöser. Wer das getan hat, einen zum Tod Verurteilten wieder zum Leben geholfen hat. Und Hiob bekennt, und auch wenn ich sterbe, auch wenn mein Fleisch hier vergeht, mein Körper vergeht, ich werde ihn sehen. Er ist mein Erlöser, er wird mich nicht im Tod lassen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Meine Augen und danach sehen sich mein Herz in meiner Brust. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Jetzt haben wir vorhin gehört als Wochenspruch, Jesus ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Und der erste Petrusbrief sagt, ihr wisst, ihr Christen, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, nicht mit Geld erlöst seid, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi. Das bedeutet, dass Jesus bezahlt hat dafür, damit wir von aller Schuld vor Gott frei werden, zum ewigen Leben mit Gott. Am Kreuz heißt es, die Strafe liegt auf ihm für alle Schuld, damit wir Frieden haben. Und das, womit uns Jesus erkauft hat, ist kein Geld, kein Gold, kein Silber. Er hat sich selbst gegeben, damit wir aus Gottes Ferne befreit werden und ewiges Leben in ihm finden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Jetzt möchte ich noch etwas dazufügen. Vielleicht bei diesem Satz mag sein, dass es bei manchem etwas klingt im Kopf. Das ist ja auch vertont worden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Georg Friedrich Händel hat das vertont in seinem berühmten Oratorium der Messias. Und ich muss wenigstens kurz von Georg Friedrich Händel erzählen. Und dann wollen wir uns das anhören. Georg Friedrich Händel war 1685 in Halle an der Saale geboren. Er war als Kind schon ein richtiger musikalischer Virtuose. Mit seiner Geige oder wenn er am Klavier saß oder wenn er Orgel gespielt hat. Und als er größer wurde, hat er das Komponieren angefangen. Mit hohem Talent hat Opern komponiert, Oratorien komponiert, wurde berühmt und bekannt. In Italien und in England hat er gewirkt. Als er 52 Jahre alt war, hat er in einem Jahr, in 12 Monaten, 4 Opern komponiert. Ein Riesenschaffenswerk. Er war ein großer, ein kräftiger Mann vom Körperlichen her. Aber nach diesem Jahr, in dem er unheimlich viel in seine Arbeit hineingesteckt hat, kam ein Schlaganfall. Er wurde gelähmt durch den Schlaganfall. Der rechte Arm war nicht mehr zu bewegen. Ein Arzt sagte sogar über Händel, vielleicht können wir den Mann retten, aber den Musiker haben wir für immer verloren. Mir scheint, sein Hirn ist dauerhaft geschädigt. Er war auch ein Kämpfer, dieser Georg Friedrich Händel, dieser große, stattliche Mann. Er ist dann in die Thermalquellen nach Aachen gefahren. Das war eben dort so eine Therapiemöglichkeit. Und tatsächlich, er konnte sich körperlich im Lauf der Zeit mehr und mehr von seinem Schlaganfall wieder erholen. Und dann kam dieser eine Tag, wo er wieder in eine Kirche ging, sich an die Orgel gesetzt hat und gemerkt hat, er kann mit beiden Händen wieder Orgel spielen. Er hat dann selbst gesagt dazu, aus dem Hades, also aus dem Tod, bin ich wieder zurückgekehrt ins Leben. Er ging dorthin zurück, wo er am meisten war, nach London. Und dann kam etwas, womit er nicht gerechnet hätte. Er hat versucht, wieder ein Konzert zu geben, wieder etwas Neues zu komponieren, etwas Neues zu machen und merkte, in mir ist keine Schaffenskraft mehr. In mir ist nur noch Leere. Da ist nichts mehr. Kein Antrieb. Es kam noch dazu, dass Händel in dieser Zeit Schulden gemacht hatte. Und es gab viele Gläubiger, die immer wieder hinter ihm her waren. Und Händel selbst hat gesagt, wozu hat Gott mich auferstehen lassen, wenn er zulässt, dass mich jetzt Menschen wieder begraben? Damit hat er seine Gläubiger gemeint und diese ganze Not, in der er drin stak. Dann hat er ein Konzert gegeben mit dem bisschen Kraft, die er noch hatte. Und er hat bei diesem Konzert gemerkt, das ist mein Abschiedskonzert. Meine Kreativität ist aufgebraucht. Nichts ist mehr da. Seine Worte, es gibt nichts mehr zu beginnen, nichts zu beenden, da ist nur noch Leere. Und dann kam im Jahr 1741, am 21. August, ein Tag, da kam er leer, wie er war, in seine Wohnung und es lag ein Päckchen auf dem Tisch mit Zetteln und einem Brief dabei. Das Päckchen war von Charles Jennens, er kannte ihn, das war ein Dichter, der hatte ihm ein Manuskript geschickt, einen Text und bat Händel darum, mach Musik daraus. Und Händel spürte nur, ich kann doch überhaupt nicht. Das ist doch jetzt alles nur noch Hohn. Aber irgendwie hat es ihn hingezogen, diese Blätter aufzuschlagen und drin zu lesen. Und das, was dieser Charles Jennens geschrieben hat als Text, das waren lauter Bibelworte. Ein Stückchen erklärt, aber lauter Bibelworte. Und es fing an mit dem Wort aus dem Propheten Jesaja, sei getrost. Händel hat das gelesen und er hat es nicht nur gelesen, er hat gemerkt, jetzt spricht Gott ihn selbst an. Und er hat gespürt, wie der Trost in sein Herz eingezogen ist. Er hat weitergelesen. Verheißungen aus dem Prophetenbuch Jesaja, von der Geburt Jesu hat er gelesen, von der Kreuzigung, von der Auferstehung. Und dann kommt auch dieser Satz aus dem Buch Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und da hat es das Klingen angefangen in Händel. Und er hat gemerkt, Gott erlöst mich aus dieser Not, in der ich stecke, wo nichts mehr da ist als nur noch Leere. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es war eine Wucht. In gerade einmal 3 Wochen hat er den Messias geschrieben. Und hinterher hat er gesagt, Gott ist bei mir gewesen. Ich war ein Gefangener und wurde befreit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mit 66 Jahren erblindete Händel. Auf seinem Sterbebett hat er sich Psalmworte, Trostworte aus der Bibel vorlesen lassen. Und sein letztes Wort, das er dann noch geantwortet hat, war, ich weiß, dass mein Erlöser lebet. Wir werden jetzt diese Musik hören. Es wird eingespielt. Das ist die Arie aus dem Messias, aus diesem Oratorium. Und ich lese, bevor wir jetzt die Musik hören, noch einmal den Text dazu. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er am jüngsten Tag auf der Erde stehen wird. Und wenn auch Würmer diesen Körper zerstören, werde ich in meinem Fleisch Gott sehen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, der Erstgeborene jener, die schlafen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir hören die Musik.